Werbung!
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Hoppla, da ist die Werbung und das bedeutet auch, mit von der Partie ist unser Redakteur im Studio, Tim Pomenke. Hallo Tim.
Grüß dich Philipp.
Was ich erzählen wollte, neulich auf dem Weg zum Stadion machte ich kurz halt am Kiosk und wollte nur ein Erfrischungsgetränk erwerben, aber dann hat doch vor mir tatsächlich nur einer nach Kleingeld gesucht. Das war einerseits rührend, aber gleichzeitig auch ein bisschen wie so ein Bundesliga-Archivfilm.
Schlimmer finde ich nur, Kartenzahlung erst ab 10 Euro. Und dann kaufst du dir noch irgendeinen Quatsch, um auf die Mindestsumme zu kommen.
Naja, momentan verändert sich das ja gerade alles, zum Beispiel beim PlayStation PayPal. Die kennt man ja eigentlich vom Online-Shopping, aber inzwischen kannst du damit auch ganz normal kontaktlos im Laden bezahlen.
Also einfach Handy dran halten, zahlen, fertig. Wie ein sauberer One-Touch-Pass in die Spitze.
Ich habe dich gefragt, welchen Fußballvergleich du wählst und du hast mich nicht enttäuscht. Jedenfalls gibt es aktuell 5% Cashback bei kontaktlosen Zahlungen in Bars und Restaurants in Deutschland. Das soll heißen, jeder Stadionburger, jedes Getränk zum Feierabend nach dem Auswärtsspiel oder der schnelle Kaffee vom Training fühlt sich jetzt gleich direkt ein bisschen smarter an.
Das Motto dazu ist übrigens, tapp dir mehr. Und ehrlicherweise trifft's das ganz gut. Vor allem im Sommer. Man ist unterwegs, man trifft Leute, guckt Fußball und bekommt mit jedem Tap einfach noch ein bisschen was zurück.
Also PayPal-App öffnen, kontaktlos bezahlen und Cashback mitnehmen. Und die rechtlichen Infos gibt es in den Shownotes. 5% Cashback in Punkten nur auf Einkäufe vor Ort in Restaurants und Bars in Deutschland bei kontaktloser Zahlung über die PayPal-App mit einer PayPal-Karte. Gültig vom 2. Juni bis 19. Juli 2026 für die ersten 850.000 berechtigten Kunden. Maximal 15 Euro Cashback pro Konto. Die Berechtigung richtet sich nach dem MCC. Es gelten die Bedingungen sowie Ausschlüsse. Die vollständigen Bedingungen sind unter www.paypal.de abrufbar.
Werbung Ende.
Merhaba Arndt, merhaba.
Ja, guten Abend, Philipp, grüß dich. Du bist ja Polyglott.
Zurück aus Istanbul.
Gerade wiedergekommen.
Der Fußball-Weltreisende, hallöchen.
Vor 24 Stunden noch im Stadion gesessen. Übrigens ein ganz tolles Stadion, der Beşiktaş Park, der irgendeinen türkischen Namen hat, den ich nicht zusammenkriege, aber er heißt auch Beşiktaş Park. Tolle Stimmung zwischen Aston Villa und dem SC Freiburg, aber wie man es kennt, Aston Villas Fans haben nicht gesungen, nichts. Die haben sich gefreut, zwischendurch auch ab und zu mal geklatscht. Richtig Stimmung gemacht, erst als sie gewonnen hatten. Und die SC Freiburg-Fans haben da wirklich die Kuh fliegen lassen. Also es war wie so dieser klassische Unterschied englischer Fußball, deutscher Fußball.
Ja, und es war eine hervorragende Stimmung. Ich war natürlich auch im weltumspannenden Internet unterwegs und man sah sehr, sehr viele Videos der in weiß gehüllten Freiburger Anhänger und tatsächlich nur dieses klassische englische Supporten. Es wurde, glaube ich, Hi-Ho Silver Lining wurde gesungen. Ne?
Absolut, ja.
Aston Villa, ich glaube mit Sheffield Wednesday gibt es das auch noch und Wolverhampton, glaube ich, die haben das auch als Song. Das ist immer ganz stimmungsvoll, aber ansonsten halten die einfach die Klappe und klatschen freundlich, wenn was passiert und jubeln natürlich bei den Toren.
Pass auf, lass uns erstmal die Gitarre machen und dann erzähle ich weiter und dann kommen wir natürlich auch zum Thema des Tages, aber erstmal müssen wir noch etwas über das Spiel von gestern reden.
Ja.
Aber erst nach der Gitarre,
ja,
oder?
Ist ja gut.
Machen wir Gitarre oder machen wir was anderes? Nee, Gitarre, ne?
Seit du in der Türkei warst, bist du so herrisch. Aber gut, meinetwegen. Hier ist das Intro mit der Gitarre.
Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los.
Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
Ja, leg mich!
So, jetzt. So, Philipp, und jetzt kommt eine fußballphilosophische Frage. Gestern der Tenor, ich war dann auch noch auf dem Mannschaftsabend hinterher, was ja normalerweise eine riesen Siegessause geworden wäre. Die waren alle ein bisschen geknickt, aber das war so eindeutig, dass du dich gar nicht richtig geärgert hast, weil das war, die haben ja nicht den Hauch einer Chance gehabt. Ich glaube 17-4 Torschüsse, eigentlich nur eine richtige oder anderthalb richtige Torschancen für den SC Freiburg. Und du hast spätestens bei den beiden Toren vor der Halbzeit gemerkt, das wird heute nichts. Und du hast auch gemerkt, das kann auch nichts werden, weil Aston Villa war viel zu dominant und viel zu gut.
Und weißt du, dass das genau das Gefühl war, das ich im letztjährigen Pokalfinale hatte. Arminia Bielefeld spielt gegen den VfB Stuttgart und du liegst zur Halbzeit 0-4 hinten oder 0-3 und du weißt einfach, du hast überhaupt gar keine Chance. Und insofern, obwohl mir der SC Freiburg total Latte ist, habe ich ein bisschen mitgelitten, weil ich dachte, da fährst du da hin und reißt richtig irgendwie die bunte Luzi ab und machst Party und singst das ganze Stadion in Grund und Boden und dann verkackst du so eindeutig und es war ja auch, ich weiß gar nicht, ob es so richtig vermeidbar war. Also nein, ich glaube, es war eine Mischung aus etwas zu lässig verteidigt und ansonsten hast du einfach das Gefühl, so zwingend Aston Villa gespielt, die hätten auch noch höher gewinnen
können.
Ne?
Ja, du musstest dich nicht über den Schiedsrichter aufregen. Es waren im Prinzip keine Reibepunkte so richtig. Du hast einfach ein Spiel gegen einen deutlich zu starken Gegner verloren. Im Übrigen ist es aber vielleicht auch die blanke Mathematik, wenn du sagst, der Vierte aus der Premier League gegen den Siebten der Bundesliga, dass der Vierte aus der Premier League besser ist, ist irgendwie klar. Also gerade in Anbetracht der großen Unterschiede, die es eh gibt finanziell zwischen den Ligen, hast du dann Champions-League-Teilnehmer auf der anderen Seite und den SC Freiburg, der eben in Deutschland so quasi eine Liga für sich ist zwischen den Mittelfeldmannschaften und den ganz oberen. Das macht er auch gut, aber ist eben wirklich dann doch ein bisschen weit weg von der europäischen Elite.
Ja, und ich glaube, dass natürlich viele irgendwie gedacht haben, das könnte doch klappen. Ich kann nur kurz erzählen, dass wir am Mittwochabend unseren Saisonrückblick in Hamburg hatten mit Ewald Lienen und mit Herbert Bruchhagen und anderen. Und dann haben wir angekündigt, dass wir die zweite Hälfte noch nach der Veranstaltung zeigen, dann flackerte das Bild auf und dann sahen alle, oh, es steht schon 0-3 und dann leerte sich der Saal aber in einer Rasanz, als ob irgendjemand irgendwie die Fluchttunnel geöffnet hätte. Ja. Also ich glaube, es waren die Leute auch, die sonst durchaus bereit gewesen wären, sich für den SC Freiburg ein bisschen zu begeistern, die waren dann doch relativ schnell desillusioniert und dachten, ja gut, dann muss ich mich doch nicht solidarisieren. Also ich kann die Enttäuschung verstehen und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Chance vergeben worden, jetzt einfach nochmal auf einen Schwung sehr, sehr viele Anhänger dazu zu bekommen.
Ich muss auch dazu sagen, es war, glaube ich, trotz allem für alle, die dabei waren, ein toller Abend. Also es war so, dass die Fans großartig drauf waren, die haben die Mannschaft wahnsinnig unterstützt. Es gab auch einen sehr schönen Moment, als die Freiburger Spieler nach der Niederlage sich so vor dem Spalier da eingefunden haben, wo sie dann durchlaufen mussten. Das finde ich übrigens immer ein schwieriges
Thema. Schrecklich, schrecklich,
schrecklich. Ja. Aber das war direkt vor der Fankurve von Aston Villa und die sind alle richtig beklatscht worden von den Aston Villa-Fans. Von den eigenen Fans auch total gefeiert und deswegen glaube ich, war es bei der ganzen Chancenlosigkeit trotzdem einfach ein Abend, der in die Geschichte des SC Freiburg eingeht. Und ich war ja waren wir da nicht auch zusammen beim Pokalfinale gegen Leipzig?
Exakt, genau.
Wo der SC Freiburg ja in Führung ging und dann im Elfmeterschießen ganz unglücklich verloren hat und so weiter. Da hätte ich mich, glaube ich, schwarz geärgert. Aber gestern, da war nichts zu machen einfach. Ich weiß gar nicht, wie oft ich gestern den Satz, die waren einfach zu gut gehört habe.
Der SC Freiburg ist ein Club, der gut verlieren kann. Also das haben wir schon bei dem Pokalendspiel gesehen. Ja. Da ziehe ich ja nach wie vor meinen Hut davor, wie Christian Streich, obwohl das unglücklich war, obwohl man auch über die eine oder andere Aktion aus Leipzig sehr, sehr unglücklich sein konnte. Und da wusste er noch nicht, dass Kevin Campbell seine übelriechende Brause auch noch in den Pokal reinkippen würde. Aber Christian Streich hat das so mannhaft ertragen, war so fair, hat schnell gelacht, hat schnell wieder versucht, das zu genießen. Und was mir nicht aufgefallen ist am Mittwochabend, dass die Freiburger Spieler im Gegensatz zu sehr, sehr vielen anderen abgezockten Profis ihre Silbermedaille nicht sofort abgestreift haben und gesagt haben, oh, bloß weg damit und das brennt auf der Haut, sondern die getragen haben mit Stolz, weil sie wussten, das haben wir uns aber wirklich erarbeitet über die Monate in dieser Saison. Also das fand ich rundum sympathisch, auch kein Gebelle, kein Gemotze hinterher. Natürlich war es auch wegen der sportlichen Klarheit offensichtlich, dass man da jetzt nicht über den Schiedsrichter oder über die Umstände meckern soll. Aber ich fand das schon einen insgesamt sehr, sehr würdigen und tollen Auftritt.
Und es gab gestern übrigens einen sehr tollen, einen wirklich richtig guten Kommentar bei deinen Kollegen vom Kicker mit der Überschrift, viele wollen so sein wie Freiburg. Und es ist wirklich so, Freiburg hat einen, um es jetzt ganz zynisch zu sagen, ein Geschäftsmodell, was aber in der Bundesliga ziemlich einmalig ist, dass sie nämlich wirklich alles organisch aufbauen, den Verein auch in sich total stimmig gestalten. Also der Verein hat ja eine totale Identität. Und Freiburg ist so ein Verein, wenn du dir den Bundesliga-Verein nicht mit dem Herzen aussuchen würdest, sondern aus Vernunftsgründen, dann würde man ganz schnell immer bei Freiburg landen und sagen, ja, das ist ein Verein, der so viel macht, was gut ist,
ja, aber,
und richtig,
ja,
ist.
Aber und, ich finde es trotzdem ein bisschen eklig. Ich finde es ein bisschen eklig, dass das alles
kommt das
so
wieder.
Ja, aber dass das so wurde, also wirklich so fusselfrei funktioniert. Ich fände das mal so super, wenn mal irgendjemand da mal in eine Kasse greifen würde, wenn rauskommen würde, dass Volker Finke seinen Strandkorb damals nicht versteuert hat. Irgendwie sowas fände ich mal schön, wenn man so ein kleines Skandälchen rauskommen würde. Ich glaube sogar, dass es dem SC Freiburg eine gewisse glaubwürdige Patina verleihen würde, wenn sie sich mal irgendwie so eine kleine Sauerei leisten würden oder so. Aber selbst das, also sie schaffen es einfach nicht. Sie sind einfach zu anständig.
Nur weil du Fan von so einer Skandalnudel bist.
Nein, hier. Aber du bist wahrscheinlich auch so einer, der am liebsten noch mit dem Fahrrad nach Istanbul gefahren wäre. Ne? So.
Mit veganen Ökostrom. So läuft
jetzt,
es
jetzt,
doch.
Jetzt, naja, jetzt pass
aber
auf.
Es war schön.
Ja, es war schön. Es war hinterher auf dem Mannschaftsabend auch. Du hast einfach gemerkt, die haben auch so viele gute Typen. Also die haben so viele... Ja. Das ist so eine vorzeigbare...
Ja, ist gut,
ja,
jetzt.
Komm, ja. Audio-Kommentar. Philipp Köster verzieht angewidert das Gesicht.
Das sind richtig
etwas theatralisch.
Weißt du was? Weißt du, woran du mich gerade erinnerst? Am Montagabend hatten wir den Saisonrückblick in Köln, aber Friedhelm Funkel. Und Friedhelm Funkel, du konntest ihn jede Mannschaft fragen, selbst die unsympathischen Unsympathen. Und weißt du, was er gesagt hat? Die leisten einfach gute Arbeit.
Ja.
Die leisten einfach gute Arbeit. Du konntest sagen, Wolfsburg, die leisten einfach gute Arbeit.
Das ist so ein Satz, den magst du nicht.
Die leisten einfach gute Arbeit. Ja, genau. Und bei Arne Zeigler ist es so, die sind ja alle richtig nett. Richtig tolle Typen.
Richtig, ja. Kernige Typen.
Ja, ist nun mal so.
Einfach super.
Ja,
ja, ist ja gut. Ja. Pass mal auf, du hast aber mir noch, muss man sagen, telegrafiert, gekabelt, per Maulchenpost die Nachricht geschickt, dass du ein wunderschönes Erlebnis auf der Tribüne hattest, der auch ein bisschen mit der Provenienz unseres Lieblingslandes bei der EM 2024 zu tun hat.
Ja, pass auf. Ein sehr netter SC Freiburg-Fan, der drei Reihen hinter mir saß, hat mich noch sehr nett angesprochen, als das Spiel vorbei war und sagte, ich muss dir was sagen, Und zwar, ich weiß, wo Albanien herkommt. Also woher das herkommt, dass er das so betont. Und ich habe gesagt, naja, weil Philipp das irgendwann mal so gesagt hat, seitdem machen wir es. Nein, das muss er gehört haben. Und zwar kommt das in Staffel 1, erste Folge der Serie How to Sell Drugs Online Fast mit Bjarne Mädel. Bjarne Mädel sagt das. Da gibt es so eine Szene, da steht er vor so einem Bild und wird gefragt, was das ist. Da sagt er Albanien. Und das habe ich mir dann sofort noch im Hotel noch nachts angeguckt. Hört es euch an.
Kann man dir helfen?
Was ist denn das in Italien?
Das ist Albanien.
Schön.
Da ist leider an der Geschichte überhaupt nichts dran. Muss man jetzt so konstatieren.
Aber stell dir mal vor, er sieht dich und denkt, jetzt ist die Gelegenheit, mein monatelang gehütetes Geheimwissen loszuwerden. Zack.
Ja.
So, gut. Stimmt aber gar nicht. Alles gelogen.
Ja, nur pass gut. auf, aber Überleitung vom anderen Stern, es ist kein Freiburger im WM-Aufgebot.
Keiner, wieso?
Keiner.
Ja, aber es ist immerhin ein Mainzer dabei. Ich habe morgens früh noch ein Interview beim SWR, beim Südwestrundfunk aus Mainz gegeben. Und die sagten noch, ist das nicht traurig, dass kein Mainzer dabei ist? Und ich war nicht informiert und plapperte da dran drauf los. Ja, da sieht man, Julian Nagelsmann hat was gegen Mainz 05. Zack, ist Amiri im Kader. Da siehst du mal. Ja. Du kannst auf diese Experten, kannst du nicht vertrauen. Das sind Idioten.
Ist Amiri für dich die größte Überraschung?
Nee, meine größte Überraschung ist Leroy Sané, das Leroy Sané mitfährt. Ja? Und Julian Nagelsmann hat ja gesagt, hinter jeder Nominierung steckt eine Idee.
Ja.
Und die Idee muss man mir erklären, dass man Said Elmalah zu Hause lässt, obwohl er eine wunderbare Rückrunde mit dem ersten FC Köln gespielt hat. Dann setzt sich Julian Nagelsmann in Frankfurt hin und sagt, ja, der mag zwar nicht so gut gespielt haben, aber der ist wichtig fürs Team. Und ich erinnere mich noch, es muss Julian Nagelsmann gewesen sein, unser geschätzter Bundestrainer, der irgendwann mal das Leistungsprinzip ausgerufen hat, gesagt hat, die Leistung ist wichtig. Und dann kann Leroy Sané in der Türkei eine totale Grütze zusammenspielen, aber er ist wichtig für die Mannschaft. Naja, also das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ansonsten, ich meine, das war ja unendlich viel, einfach total erwartbar. Was ich nur, das muss ich auch mal sagen, diese Präsentation, ich fand sie total lausig. Wir erinnern uns, vor 2 Jahren gab es ja eine eigene Agentur und dann durften 150.000 Leute, Künstler, Influencer, Politiker, Vereine durften alle einen Spieler bekannt geben. Und zum Schluss durfte nur irgendein Pavian im Duisburger Zoo auch noch einen bekannt geben und jetzt einfach nur so ein paar Instagram-Posts. Das wirkte ein bisschen lieblos, fand ich.
War das nicht wirklich fast schon ein PR-Desaster?
Ja.
Oder war es noch nicht ganz so schlimm? Doch, oder?
Wie radikal wir schon wieder sind. Es war ein Desaster.
Ja.
Ein Debakel.
Aber im Ernst, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich glaube, es ging uns beiden ähnlich. Die ganzen letzten Tage sind dauernd Namen reingepurzelt und es hieß dann immer, oh, wir haben die Information, der ist dabei und der sickert jetzt auch durch und so. Dann witzigerweise haben die Kollegen vom Express geschrieben, es ist durchgesickert, dass Elmalah dabei ist. Der ist aber gar nicht dabei. Also sind auch Sachen durchgesickert, die dann gar nicht zu Ende gesickert sind. Wirklich, dann waren heute 13 Uhr die Verkündung mit Livestream und so weiter. Da waren aber schon wieder 11 Spieler, die so bekannt geworden sind, irgendwie den Tag über verteilt. Und das waren aber alles Namen, die hatte man ohnehin schon. Was hättest du nicht alles machen können aus dieser Verkündung? Und ich weiß nicht, ob eine tiefere Idee dahinter steckt, dass es so gelaufen ist. Es wirkte wirklich lieblos und es wirkte unmotiviert einfach so, dass das alles so hingeplätschert ist.
Da hast du richtig das Gefühl, dass in irgendeinem Kreativmeeting in der DFB-Zentrale, nicht in der Otto-Fleck-Schneise, sondern im DFB-Campus, wie es ja, glaube ich, seit ungefähr 15 Jahren schon so ist, auf jeden Fall werden die wahrscheinlich alle zusammengesessen haben, da fällt irgendjemand was ein und dann wird mal so rundherum geguckt, wie beim Elternabend, wenn das Protokoll zu vergeben ist und hat keiner sich gemeldet und dann wurde das mal einfach per so einem super lausigen Instagram-Post verkündet. Fand ich ein bisschen schwach, wirklich.
Ja.
Ansonsten muss man aber auch mal feststellen, also das wäre vielleicht nämlich die Frage, die ich dir umgestellt habe, sagst du denn jetzt, Leroy Sané, das ist einfach ein Juwel bisher total unterschätzt, der muss unbedingt mit?
Also ich habe jetzt gerade, während du geredet hast, mir die Mühe gemacht, mal nachzugucken, was Nagelsmann gesagt hat über die Nominierung. Und er hat es folgendermaßen erklärt, die Quote auf Vereinsebene war zu wenig. Bei uns hat er aber in den letzten 4 Spielen 5 Scorer gesammelt und ich muss natürlich auch die Leistung in der Nationalmannschaft bewerten. Außerdem, und das sind natürlich so Sachen, die können du und ich nicht beurteilen, er hat eine extrem hohe Anerkennung in der Mannschaft. Da sind Antonio, Jona und Jamal Musiala, da kann ich noch 15 andere nennen, die eine extrem enge Bindung zu ihm haben und da entsteht eine Symbiose im Team. Gefüge.
Ah, das kann ich aber auch nicht hören. Wenn du nur das Leistungsprinzip ausrufst und dann ist plötzlich wichtig, wer beim Kniffelabend irgendwie die Lederbecher mitbringt. Das kann ja wohl nicht sein.
Ja.
Also da bin ich fuchsig, mit Stromberg zu reden. Da muss ich auch mal sagen, finde ich eine Form auch der Missachtung gegenüber manchen Leuten, die sich wirklich angestrengt haben. Wir erinnern uns nämlich nochmal, dass unser geschätzter Bundestrainer in einem großen Interview, wo er wirklich alle rasiert hat, durchaus mal Zeit Elmalah doch mal aufgetragen hat, er möge doch bitte in der Rückrunde mal häufiger spielen und er möge besser spielen. Hat er gemacht und ist trotzdem nicht dabei. Da habe ich gefragt, was soll er machen? Hex, Hex. Soll er noch gucken, dass er schnell zum Champions League Club wechselt oder soll er nach England oder nach Belgien oder nach Holland, wo er noch mehr Spielpraxis hat? Dann hat er auch noch begründet, Zeit, Elmala ist nicht dabei, weil der erste FC Köln ein falsches System spielt, ein falsches System. Und für diese Art von Kontern und so weiter hätte man Maxi Bayer ja noch geholt. Und da muss ich echt sagen, das finde ich flau. Das finde ich richtig flau. Und da wäre ich auch als Zeit, Elmala, hätte ich auch so aufgelegt. Stell mal vor, der Bundestrainer redet noch und Zeit, Elmala schon, klick, weg, zack, weggedrückt.
Natürlich auch, gibt es die Meldung, Zeit, Elmala, falsches League. Er ist doch nicht dabei. Also ein falsches League. Ich glaube, Sky hat es vermeldet, dass er dabei ist. Ja, ich habe hier das Ferrero-Sammelheft vor mir, wo man die Bilder der deutschen Nationalspieler einkleben kann. Und die haben eine sehr schlechte Quote. Torhüter, da ist auch alles okay. Der Nübel, Oliver Baumann, Ter Stegen. So, aber dann geht's los. Es fängt noch stark an. Antonio Rüdiger, Schlotterbeck, Jonathan Tay, alle dabei. Mittelstädt nicht dabei. David Raum ist dabei. Robin Koch nicht dabei, Namdi Collins nicht dabei, Riedle Baku nicht dabei, Waldemar Anton dabei, Angelo Stiller dabei, Robert Andrich nicht dabei, Karim Adeyemi nicht dabei. Dafür haben sie aber Amiri vorhergesehen, Kimmich dabei, Musiala dabei, Florian Wirtz dabei und dann wird es wieder etwas, also Pavlovic dabei, ein Matcher dabei und dann Gnabry verletzungsbedingt nicht dabei. Und dann haben sie noch auf einer Seite, also Johnny Burkhardt nicht dabei, Niklas Füllkrug nicht dabei, Tim Kleindienst nicht dabei. Also die haben sich viel vergriffen.
Aber wie viele Bilder haben die denn? Wie viele Bilder haben die denn bei Ferrero? Weil 20 Stück haben sie nur bei Panini und da sind auch jede Menge Blindgänger dabei. Unter anderem Riedle Baku und Maximilian Mittelstädt und Karim Adeyemi und Serge Gnabry ist auch nicht dabei. Also insgesamt vier nehmen. Marc Andre Ter Stegen ist auch noch dabei. Also es gibt insgesamt 5 Leute, die sich zwar im Panini-Album wiederfinden, aber ansonsten nicht so wahnsinnig viel mit der WM zu tun haben werden. Aber es ist eine ganz okaye Quote. Ich habe die anderen jetzt noch nicht mal durchgegangen. Ich muss auch sagen, insgesamt, ich bin noch nicht an die ganze Einkleberei gekommen. Bist du denn schon mitten dabei oder wie sieht es aus?
Ich bin schon mitten dabei.
Kaufst du schon Päckchen?
Es ist sehr anstrengend. Also erstens, wir sind beide uns ja, das soll jetzt kein Werbeblock werden, aber wir sind beide uns einig gewesen, dass das Album toll aussieht.
Ja, fantastisch. Ne? Sehr, sehr schmuckvoll und nicht dieses Durcheinander.
Leider das offenbar vorletzte Album, was Panini macht. 980 Sticker, glaube ich, gehören rein. Es sind alle Mannschaften drin und nicht so wie manchmal, dass dann irgendwie eine Mannschaft mit nur so Briefmarkengroßen Bildern, wo so 4 auf einem Sticker drauf sind oder so, sondern die haben wirklich jede Mannschaft drin. Dann eben auch so Mannschaften wie Kap Verde und Kanada und Curaçao und so, die man alle so noch nie gesehen hat eigentlich. Ja, und es ist aber wirklich, ich habe wirklich gefühlt jetzt 2 Abende komplett dran gesessen und ich glaube, ich habe mit ganz großem Einsatz 600 Bilder eingeklebt, aber es fehlen immer noch 380. Und ich weiß nicht, wann ich das schaffen soll. Also es wird schwierig.
Ja, also immerhin hast du die ganzen Bilder schon. Ich habe die Kioskdame meines Vertrauens schon mal gebeten, doch bitte mal eine so eine Kiste für mich zu reservieren. Will sie mir zum halben Preis geben oder zum Sonderpreis? Trotz allem ist es ganz schön mühsam auch, das musst du mir mal sagen, war das bei den vergangenen Heften auch schon so, dass die nicht mehr komplett durchnummeriert waren mit Nummer 532, sondern dass das quasi dann immer nach Land geordnet ist und nee, dann von auf, 1 bis 20?
Warte, das ist ganz, ganz blöd zum Sortieren, weil du hast wirklich, du hast keine fortlaufenden Nummern, sondern du hast wirklich bei jedem Land die Nummer 1 bis 18 oder so. Und das ist aus Gründen der Terminvorgabe der Playoffs und so weiter passiert, weil sie die Bilder nicht fortlaufend einplanen konnten, solange sie nicht wussten, welche Mannschaften dabei sind. Habe ich mich erkundigt. Also so ganz genau verstehe ich es auch nicht, weil man hätte natürlich trotzdem die fehlenden durchnummerieren können. Aber das liegt daran, dass so viele Nationen überhaupt noch nicht bekannt war, wer, wo, wie und sich qualifiziert. Und dadurch, dass sie noch nicht bekannt waren, war die Gruppeneinteilung auch lange in der Schwebe. Deswegen mussten sie das so lösen, dass du musst bei jedem der 48 Teams immer gucken, oh Mist, in welcher Gruppe sind die. Sind die vorne im Album, sind die hinten im Album und dann musst du einkleben. Das alleine erfordert sehr viel Zeit.
Und bevor wir jetzt einen allzu ermüdenden Sammelbörsentalk loslernen, müssen wir einmal über das große Aufregerthema nochmal reden, ja. Nämlich bei der Nominierung. Der Nübel, Quatsch, nein, der Baumann ist nur noch Nummer 2, weil Manuel Neuer, der 55-jährige Stützstrumpftorwart der deutschen Nationalmannschaft, doch mitfährt und Nationalkeeper Nummer 1 geworden ist. Jetzt müssen wir mal ganz kurz sortieren. Erstmal die fachliche Perspektive. Findest du, Arndt, dass Manuel Neuer zur WM muss? Ist er so viel besser? Ist er der absolute Granatenkeeper, der die Mannschaft einfach nochmal besser macht? Wird da einfach gute Arbeit geleistet bei Manuel Neuer, um mit Friedhelm Funkel zu springen?
Du hast vergessen, zieht das Bein nach. Kommt sonst auch immer bei dir. Ja, pass auf, hab ich nicht vor 2 oder 3 Folgen gesagt, ach, ich hätte es ganz gut gefunden, wenn wir noch eine WM haben, wo Manuel Neuer am Tor steht?
Doch.
Damals habe ich das Thema für völlig absurd gehalten, weil ich dachte, das wird eh nicht passieren. Demzufolge, ich finde das okay, das tut mir leid für Oliver Baumann, der sich nicht viel hat zu Schulden kommen lassen. Aber ich bin ein großer Freund der These, wenn du als Stürmer auf einen Torwart zuläufst, musst du vor dem ein bisschen Angst haben. Und bei Oliver Baumann ist so richtig guter Torwart, aber eben, wie auch Julian Nagelsmann ja gesagt hat, Manuel Neuer, das ist mehr so ein Aura-Farmer, sagt man, glaube ich, ne? Das ist mir so ein, also der hat halt diese Aura, dem stehst du gegenüber und denkst, scheiße, Manuel Neuer. Ich glaube, das ist so ein Punkt, auch wenn der auch keine völlig unantastbare Saison gespielt hat, aber ich sehe ihn jetzt gerne nochmal ein Turnier über und ich, es ist auch Kaffeesatzleserei, jetzt sagen zu können, oh, das ist aber ein Fehler oder oh, das ist richtig, das wissen wir beide nicht. Es kann richtig sein, es kann falsch sein, aber ich hab eigentlich eher ein gutes Gefühl und glaube, dass da gerade gute Arbeit geleistet wird.
Ja, stimmt, aber diese Aura, die hat, glaube ich, Ousmane Dembélé in der zweiten Minute des Rückspiels gegen PSG, die hat er auch so gefühlt, dass er gleich mal ein Tor gegen Manuel Neuer gemacht hat, nachdem er einen Riesenpatzer gemacht hat. Also ehrlich gesagt finde ich, dass Manuel Neuer zum Schluss in den letzten Wochen eine relativ unangenehme mediale Bugwelle vor sich hergeschoben wird. Als der im Hinspiel so viel gehalten hat oder insbesondere gegen Real so viel gehalten hat, da hieß es ja immer, hey, was ist denn das für ein Hexer im Tor? Das ist ja Lev Yashin und Gordon Banks und Sepp Maier in einer Person. Toll, toll, einfach super toll. Und dann macht er einen totalen Monsterbock im Rückspiel gegen PSG und keiner redet drüber. Alle sagen, oh, der Schiedsrichter war aber scheiße. Insofern finde ich, ist Manuel Neuer schon ganz schön glorifiziert worden, während Oliver Baumann, das muss man ja auch mal sagen, echt eine gute Rückserie gespielt hat. Natürlich nur bei der TSG Hoffenheim, was ihm natürlich auch anzulasten ist, dass er bei diesem Verein spielt. Trotz allem finde ich nicht, dass so fair mit ihm umgegangen worden ist. Und nein, ich habe mich vor allen Dingen gefragt, und ich habe mich wirklich gefragt, was hat Julian Nagelsmann, Oliver Baumann in diesen Wochen vor dieser Nominierung erzählt, dass Oliver Baumann nochmal diesen Satz sagt, Julian hat mir das Vertrauen ausgesprochen, Punkt. Ja. Wenn er schon weiß, dass offenbar oder angeblich tolle Gespräche mit Manuel Neuer laufen, wertvolle Gespräche, wo man immer doch mal die Möglichkeit diskutiert, dass der dabei ist, dann sagst du doch sowas nicht. Ich würde einfach mal behaupten, es ist vorher mit Oliver Baumann nie so offen gesprochen worden. Und ganz ehrlich, das ist ja wie so ein braver Kindersoldat, dass der jetzt trotzdem noch mit zur WM fährt. Ich habe mit Herbert Bruchhagen auch gesprochen und der sagte, ey, das hätte ich mir nie angetan. Gut, Herbert Bruchhagen auch kein Weltklasse-Keeper, aber trotzdem, ich wäre da, glaube ich, auch beleidigt nach Hause gefahren. Ich hätte gesagt, ja, leck mich doch am Arsch.
Ja, oder? Komisch war ja auch Julian Nagelsmanns Sportstudio-Auftritt, wo er sich ganz lange vorher hätte Gedanken machen können, wie er das Thema moderiert. Und da ist er schon in vielen Punkten gefühlt auf dem völlig falschen Fuß erwischt worden und hat dann irgendwas Halbgares gesagt. Die TSG Hoffenheim hat sich ja nicht nehmen lassen, heute auch nochmal gegen Nagelsmann so ein bisschen süffisant zu schießen, indem sie gesagt haben, wir respektieren die sportlichen Entscheidungen, aber über die Qualität der zwischenmenschlichen oder sozialen oder kommunikativen Auseinandersetzungen mag sich jeder sein eigenes Bild machen, so ungefähr.
Ja.
Das ist natürlich eine ganz klare Kritik daran, wie es gelaufen ist. Und ich muss sagen, ich gehöre wirklich zu den Leuten, die glauben, dass Julian Nagelsmann insgesamt einen sehr guten Job macht, also gute Arbeit leistet. Aber Kommunikation ist sein Ding wirklich nicht. Also gefühlt, also dieser Undarf-Rant vor einigen Wochen war unnötig und komisch und keiner wusste warum, dass er das mit den Torhütern nicht anders moderiert hat, weiß ich auch nicht warum, wäre möglich gewesen, hat er nicht gemacht und ich weiß nicht, ob ihm das nicht so wichtig ist oder ob er einfach da so ein bisschen das Gespür nicht hat, wann man was am besten sagt und was nicht, wie ist da dein Gefühl?
Also
man
muss einerseits sagen, dass der heutige Auftritt echt sehr okay war, nach dieser ganzen Rumdruckserei im Sportstudio, wo der ja wirklich so wirkte, dass er total überrascht war, dass er im ZDF-Sportstudio als Talkgast irgendwas gefragt wird. Also er war offenkundig ja völlig überfordert damit, ach, ich bin in einer Interviewsituation, was sage ich denn jetzt, was sage ich jetzt zu Neuer, bin ich gerade darauf vorbereitet. Da fand ich ihn auf jeden Fall deutlich, deutlich souveräner heute. Er hat zwar 150 Mal gesagt, dass alles toll ist, toll, 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 super, tolle Rückrunde, toller Mensch, tolles Video, toll, 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 aber ich fand ihn eigentlich ganz menschlich und zugewandt. Ich finde nur, du kannst so mit einem Menschen wie Oliver Baumann nicht umgehen. Ich finde nicht, dass er das auch einigermaßen abgeräumt hat. Er hat dann ja in dieser großen Veranstaltung, einstündigen Veranstaltung beim DFB gesagt, ja, man macht durchaus Fehler und manches kann man besser machen. Aber das erinnert mich auch an Stromberg. Wo bin ich noch nicht ganz perfekt? Ja. Ne? Und ehrlich gesagt, ich habe mich ein bisschen bei Oliver Baumann, dass der dann sofort sich wieder einreiht und sagt, ich fahre auch als Nummer 2 zu werden. Kannst du dich noch erinnern, wie Rudolf Scharping von Oskar Lafontaine abgesägt wurde?
Oh ja, oh ja.
Auf dem Parteitag in Mannheim. Und dann hat ihn Oskar Lafontaine so lang gemacht und hat ihn so gedemütigt in Mannheim, angefeuert von Spiegelredakteuren, die gesagt haben, du kannst eine Frau nicht nur anflirten, du musst sie auch ins Bett ziehen. Und dann hat er gesagt, ja, ich greife nach dem SPD-Vorsitz. Und dann ist Rudolf Scharping so gedemütigt worden. Ja. Und seine Frau hat die ganze Zeit an seinem Hemdsärmel gezupft und gesagt, Rudolf, lass uns nach Hause gehen. Und dann hat sich Rudolf Scharping wirklich zum Mikrofon geklemmt und gesagt, Oskar, manches hat bitte wehgetan. Und danach hat er sich wieder ins Präsidium als zweiter Mann wählen lassen. Ey, das ist wie Oliver Baumann. Oliver Baumann hätte sagen müssen, ey, leck mich doch am Arsch, da soll er den Nübel machen. Ja. Und ich nicht mehr.
Aber das hat ja...
Obwohl,
das hat
ist ja auch Quatsch.
Ja, ist auch Quatsch.
Ich rede auch Quatsch.
Du redest auch Quatsch. Weil, guck mal, das hat doch doch vor vielen, vielen Jahren, um auch weiter mit alten Namen, nachdem du schon wieder Lev Yashin aus der Hüfte geschossen hast, Eike Immel hat das doch gemacht, oder? Der ist mal irgendwann kurz zur Nummer 2 geworden, hat er gesagt, so, jetzt mache ich gar nichts mehr. Das hat er doch viele, viele Jahre später gesagt, dass das ein großer Fehler gewesen wäre, dass er da so bockig war.
Weißt du, nee, aber du musst ja mal sagen, das kann ja auch sein, die fahren nach Houston oder beim Testspiel verletzt sich Neuer oder irgendwie das Auge hängt wieder schief oder hat eine Haarwurzelerschütterung oder eine Bänderdehnung in der Unterhose und dann ist er weg und dann ist Oliver Baumann wieder die Nummer 1, die uns retten muss. Insofern ist das auch okay, dass er mitfährt. Ich hätte nur im ersten Moment hätte ich ihm irgendwie einen mentalen Arschtritt verpasst und gesagt, Julian, du kannst mich machen.
Die stecken sich für bestimmt.
Er vertraut mir.
Bei irgendeinem Elfmeterschießen stecken die sich Zettel zu. Ja. Aber pass auf, ich will noch einen Moraltheologen-Move machen. Ich finde auch, ich hab dann heute nochmal gedacht, wir tun ja eigentlich alle so bei unseren Empfindungen, als hätte Julian Nagelsmann das Ganze nach 2 Bier am Tresen so aus einer Laune, aus dem Bauch heraus entschieden, wen er jetzt mitnimmt und wen nicht. Und in Wirklichkeit haben die da ja wirklich im ganzen Team, haben die ja ganz viele Gedanken sich gemacht, sehr viel mehr als du und ich uns je gemacht hätten über diesen Kader. Und insofern glaube ich, das sind nicht irgendwelche Alleingänge von Julian Nagelsmann und Sachen, wo er vielleicht nicht genug nachgedacht hat, sondern ich glaube, die haben schon ziemlich viel nachgedacht. Und die haben wahrscheinlich auch alles für alles ihre Argumente, da mögen wir andere Argumente haben. Ich glaube nicht, dass es ein unbedacht zusammengewürfelter Kader ist, wo wir alle jetzt sagen können, wird eh nichts. Das ist ja ohnehin immer die Tendenz vor jeder WM. Erinnere dich an die WM 2014, wo alle gesagt haben, es ist nach Vorrunde eh Schluss, er hat ja keinen richtigen Stürmer mitgenommen. Also das ist eh 2014, das ist so ist es diesmal auch wieder, so ist es eigentlich vor jeder WM und hinterher werden wir uns alle zusammensetzen müssen und überlegen müssen, war es jetzt gut, hatten wir mit unserer Kritik recht oder hat er einen total tollen Kader aufgestellt? Und das wissen wir alle noch nicht, das weiß niemand.
Es kann ja total sein, dass Julian Nagelsmann in 8 Wochen oder 12 Wochen, oder wann das dann endlich zu Ende ist, am Frankfurter Römer steht und gefeiert wird. Und wir in der ersten Reihe mit Deutschlandfähnchen und Fanclub Nationalmannschaft Power bei Coca-Cola Kappen. Das kann natürlich auch sein. Und dann werden wir sagen, er hat alles richtig gemacht. Es kann natürlich aber auch sein, dass wir dann hier sitzen und sagen, ein Weiter-so kann es nicht geben. Jetzt muss jeder Stein umgedreht werden.
Da muss dann aber spätestens jeder Stein umgedreht werden.
Ja. Ich habe es bei NTV nochmal gesagt. Ich habe es am Montag für NTV nochmal gesagt.
Sehr gut. Wir müssen das jetzt immer in jeder, wir müssen beide in unseren öffentlichen Auftritten immer einen dieser beiden Sätze sagen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, aber das ist auch schön, dass die Moderatorin keine Miene verzogen hat bei der Floskel.
Natürlich nicht.
Fand ich sehr schön. Hat mir gut gefallen.
Klingt doch sehr, sehr gut gefallen. Ganz kurzer Sidestep zum Thema Torhüter. Was macht eigentlich Stefan Ortega? Der war von Man City an Nottingham ausgeliehen und ist jetzt, glaube ich, vertragslos, oder? Und ist jetzt ablösefrei und keiner redet über ihn.
Ja, keiner redet über ihn, das ist schmerzlich, weil für mich ist der alte Bielefelder Keeper nach wie vor die natürliche Nummer 3. Er hätte es so verdient gehabt, vor allem gegenüber Nübel, den sie jetzt nochmal beim FC Bayern nicht wollen, weil er irgendwie 8 Trilliarden Euro irgendwie verdient durch einen alten Vertrag, wo es mal hieß, Nübel wird eine neue Ära beim FC Bayern begründen. Ist natürlich Quatsch, ist ein absoluter Quatsch. Ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte Stefan es sehr, sehr gegönnt, weil er einfach so ein geiler Keeper ist und ich muss gestehen, dass ich kein einziges Spiel von Nottingham im letzten Jahr gesehen habe, aber er soll sehr gut gehalten haben, habe ich gehört. Also er ist ein guter Mann, vielleicht verletzt sich der Nübel.
Also ich meine,
Jonas Urbich ist ja auch noch da. Scheiße.
Ja. Also ich meine, er wäre nur bis zum Saisonende ausgeliehen gewesen an Nottingham und hat jetzt keinen Vertrag mehr, oder? Nee, Vertrag bis 30.06.26.
So.
Ist jetzt vorbei.
Vielleicht kommt er zu Arminia zurück. Ja. Wäre doch mal schön. Wieder Straßenbahn 2 nach Sieger rauf und runter. Ist doch schön.
Ja, sag mal Arminia, ganz kurz. Also wir haben uns ja kurz geschrieben, als die Arminia mal 20 Minuten abgestiegen war schon gefühlt. Und da habe ich wirklich mit dir gefühlt, dass ich, oh, was passiert denn jetzt, wenn die jetzt absteigen? Und dann machen sie ja dann noch 6-1 platt. Wie ging es dir an dem Tag?
Wie fühlen sie sich? Also wir haben ja kommuniziert und ich wollte mir bereits meine große, große Portion Mitleid abholen. Und dann zack, eine Bude nach der anderen. Und ein bisschen tragisch war ja, weil mein Sohn war in der Hertha-Kurve.
Oh.
Und ich hatte ihm vorher ge-SMS't, bring mal gerne keine Punkte mit. Und dann schrieb er nur etwas zynisch zurück, gern geschehen nach 90 Minuten, weil es war ein Schlachtfest. Und ich muss auch sagen, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Dazu muss man wissen, Arminia mega Schwierigkeiten vorher gehabt. Und es gab vorher in den Tagen vor dem Spiel einen wahnsinnig missgünstigen Podcast von Radio Bielefeld und der Neuen Westfälischen, in der 2 ostwestfälische Knöterköppe absolut kein gutes Haar an Arminia gelassen haben. Die haben gesagt, keine Chance. Hertha eine Supermannschaft, eine Übermannschaft, eine großartige Mannschaft. Super, 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 super. Und Arminia keine Chance. Und dann filettieren sie Hertha mit 6-1. Und dann war, das muss ich auch noch erzählen, in der Neuen Westfälischen ein riesiger Artikel, wo sie 8 Bielefelder Amateurtrainer gebeten haben, doch bitte schön mal Arminia die Daumen zu drücken. Und alle haben gesagt, nee, ich kann mit Arminia nichts anfangen, ich finde Arminia scheiße, ich konnte Arminia noch nie leiden, die steigen ab, die schaffen es in die Relegation und da steigen sie ab. Also ich sag mal so, das war eigentlich Ostwestfalen in a nutshell.
Aber wir sind drin. Aber dann doch große Erleichterung, oder?
Ja, totale Erleichterung. Und vor allen Dingen, ich bin wirklich traurig, dass es die Fortuna erwischt hat. Da hätte ich andere Mannschaften gerne gesehen, die runtergegangen wären. Die haben nämlich genau das Bielefelder Schicksal, haben die leider erleiden müssen, nämlich eine wahnsinnig gute Mannschaft beisammen zu haben, die wirklich gut funktioniert. Und das war ein bisschen wie der Kollege Wimmer und der Kollege Robin Hack bei Arminia Bielefeld. Das ist jetzt wieder eine Mannschaft, die Klaus Allofs irgendwie viel zu teuer zusammengestellt hat und die einfach nicht funktioniert hat. Und bei den ganzen lauen Wortwitzen mit Ende und Anfang und so weiter, mir haben sie einfach nur leid getan. Zumal jetzt die Solidaritätspostings der Toten Hosen aufhören, ne? Das ist ja eh total geil. Die hatten ja im Stundentakt, konntest du auf den Instagram-Account der Toten Hosen gehen. Kampi drückt euch die Daumen, Andi drückt euch die Daumen, Breiti drückt euch die Daumen, toi, toi, toi. Das wird mir ein bisschen fehlen.
Im Nachhinein, ich habe mir die Saison nochmal angeguckt, was ich ja völlig vergessen hatte. Sie haben ja Daniel Thun nicht in Abstiegsgefahr entlassen, sondern sie haben ihn entlassen, weil sie dachten, oh, wenn wir Thun behalten, steigen wir nicht mehr auf. Ja. Und haben Daniel Thun entlassen, haben 4 Punkte Vorsprung gehabt auf Platz 16. Und dann kam die nicht so gute Idee Markus Anfang. Und dann kam der nochmalige Trainerwechsel, der dann auch nichts mehr gerettet hat. Also es war eine durch und durch komplett toxische Saison, die Fortuna Düsseldorf da gespielt hat. Mit einem Kader, mit dem man eigentlich nie im Leben, also so rumpelig er vielleicht auch am Ende zusammengestellt war, aber mit diesem Kader darfst du trotzdem nie absteigen.
Niemals, 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 niemals.
Insofern ja. Kaderzusammenstellung.
Wenn du überlegst, dass es die einzige Aufgabe am letzten Spieltag war, nicht höher als 0-2 bei Greuther Fürth zu verlieren. Und dann verlierst du ernsthaft 0-3 und hast noch Glück, dass es nicht 0-4 ausgeht. Das ist doch grauenhaft. Also da würde ich mich auch als Fortuna-Fan ganz schön verarscht vorkommen. Und ich habe sehr viel gelesen. Also diese klassischen Fortuna 95-Abrechnungen von so Fans, die sagen, ey, jetzt ist dieses Fortuna für alle, wo sie alle umsonst rein können. Und der Klaus Allofs, das hat der im Sommer eigentlich gemacht, beruflich und solche Sachen. Also ich kann das Scherbengericht verstehen, das da gerade gehalten wird. Das war so unnötig. Es hätte niemals, niemals passieren müssen, dass die absteigen.
Also ganz bitteres Saison, großes Mitgefühl, wirklich mit Fortuna Düsseldorf. Spannend werden natürlich auch alle Relegationen, während wir hier gerade aufnehmen, machen sich wahrscheinlich gerade die Menschen in Wolfsburg und Paderborn warm, beziehungsweise beide Mannschaften und spielen gleich irgendwann in der Bundesliga-Relegation. Da erwarten wir jetzt schon, dass Wolfsburg da jetzt durchmarschiert, oder?
Ja, zumal Dieter Hecking tiefenentspannt ist. Wir müssen mal reinhören kurz in die Pressekonferenz. Da hast du natürlich diese gnadenlose Wolfsburger Lokalpresse, die man nachgefragt hat. Und Dieter Hecking hat es auf ganz wunderschöne Art und Weise und mit einem Verweis auf Freizeitaktivitäten abprallen lassen.
Ja, und das Thema war, glaube ich, warum keine Standards trainiert wurden.
Ja, genau, wir hören mal rein.
Hecking, können Sie uns ein bisschen mitnehmen, wie sieht es denn personell aus und mögen Sie uns ein bisschen teilhaben lassen daran, wie Sie Vini Sousa ersetzen wollen, morgen Abend?
Nö.
Nö, sagt er einfach so. Ich finde es auf eine Journalistenfrage, die nehmen Sie uns mal mit am Anfang hat, einfach nö zu antworten, finde ich gut.
Finde ich richtig gut. Ich muss sagen, dass das manchmal ja unsympathisch daherkommt. Also Tim Walter hat ja da neulich mal bei Holstein Kiel einen richtigen Unsympathen-Auftritt hingelegt, der, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass er hinterher noch mal ein Perspektivgespräch mit der Presseabteilung führen musste und dann hinterher freundlicher war. Aber was man sagen muss, Dieter Hecking macht das ja sehr, sehr charmant, hat hinterher dann ja auch ein bisschen erklärt, dass er diesen Job so wahnsinnig gerne macht. Also er wirkt tiefenentspannt und ich kenne kein Szenario, in dem der VfL Wolfsburg nicht in der Liga bleibt. Und ich muss sagen, zumindest für Dieter Hecking ist es schön.
Ich habe heute 3-0 getippt. Mal gucken, wie es ausgeht. Morgen wenn der Podcast online geht, dann wissen wir, wie es ausgegangen ist. Ich muss dir noch eine andere fußballphilosophische Frage stellen. Wir haben hier in Bremen die ganz, ganz seltsame Situation, dass Mio Backhaus, sehr, sehr guter junger Torwart, jetzt offenbar nach Freiburg wechseln wird. Im Übrigen, dem Vernehmen nach, die zweithöchste Ablösesumme, die je innerhalb der Bundesliga für einen Torwart bezahlt wurde, nach Manuel Neuer, die da im Gespräch ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es scheint so zu sein. Und jetzt bin ich total hin und her gerissen, weil ich mag den wahnsinnig. Nicht nur, weil er hier bei mir in der Straße wohnt, sondern unfassbar netter Typ, sehr schlauer Typ, sehr empathischer Typ, sehr greifbarer Typ, der bei den Fans beliebt ist, der hier die ganzen letzten Jahre durch die Jugend gegangen ist. Natürlich wünschst du dir eigentlich so ein Torwart. Du hoffst, dass der die nächsten 15 Jahre zwischen den Pfosten steht. Und jetzt kriegen wir für den richtig viel Geld und haben auf einmal die Perspektive, dass als Verein, der seit Jahren keine Ablösesummen zahlen kann, Jens Dehm wechselt möglicherweise nach Hoffenheim, Koulibaly ist für ganz hohe Ablösesummen im Gespräch. Was jetzt passieren könnte, ist, dass nach einer unglaublich schlechten Saison auf einmal ganz viele Spieler teuer wechseln. Einerseits furchtbar, weil eigentlich hätte ich diese Spieler gerne weiter bei mir im Verein gesehen, aber andererseits denkst du, okay, das ist dann aber vielleicht nach einer richtig schlechten Saison wirklich mal die Chance, ganz viel zu ändern und ganz viel zu machen an der Mannschaft. Und da schlagen gerade zwei Herzen in meiner Brust. Wie würde es dir da gehen?
Also zum einen finde ich es natürlich immer schmerzhaft, wenn so Leute, die so Identifikationsfiguren sind, wenn die gehen müssen oder wenn die verhökert werden und wenn du mal jemanden hast, mit dem du auch das Gefühl hast, dass der zwei Relativsätze bilden kann oder dass der auch als Nachbar den Müll rausbringt und solche Sachen und den noch trennt und so, dann ist das natürlich ein bisschen Wehmut dabei. dabei, aber ich muss sagen, dass ich lange, lange aufgehört habe, mein Schicksal oder meine Sympathien an einzelnen Spielern festzumachen. Also ich denke immer, wer weg will, wer denkt, der muss den nächsten Schritt gehen. Und selbst wenn das bedeutet, dass er nach Freiburg geht oder nach Mainz, wie Königsdörfer von HSV, der nach Mainz geht, um sich weiterzuentwickeln, dann finde ich das natürlich immer, naja, keine Ahnung, ich kann das zwar nicht nachvollziehen, aber da sitze ich dann auch nicht und hol die Voodoo-Puppe raus und malträtiere den mit Stecknadeln oder hab ein gesticktes Taschentuch, in das ich reinheule. Das finde ich dann okay. Und wenn es einem die Möglichkeit gibt, mal was zu ändern und nicht immer nur Clemens Fritz dastehen zu sehen und sagen, wir haben doch kein Geld, wir haben doch kein Geld, dann ist das doch erstmal schön.
Meinst du etwa, Reisende soll man nicht aufhalten? Das ist nämlich auch so ein wichtiger Satz bei der Aufarbeitung.
Ja. Reisende soll man nicht aufhalten. Ich weiß nicht, es gibt es ja manchmal so, das gab es ja beispielsweise bei dem Götze-Transfer zum FC Bayern München. Da waren ja alle so wahnsinnig, wahnsinnig sauer auf Mario Götze und er hat uns verraten und er geht zum Klassenfeind und so weiter und so fort. Sowas konnte ich nie nachvollziehen. Ich habe selten ohnehin mein Herz irgendwie an einzelne Spieler so wahnsinnig gehängt und das konnte ich bei Mario Götze und Borussia Dortmund dieses ganze wehleidige Rumgeheule noch viel weniger verstehen. Und bei Mio Backhaus ist es eben auch so, die werden dann alle ein bisschen zu groß und die werden dann alle ein bisschen zu gut. Das ist zwar ein bisschen schmerzhaft für Werder, dass man jetzt an Freiburg Spieler abgeben muss, aber gut, das ist eben dann auch Europacup-Finale, das ist irgendwie jahrelang da oben mitspielen und da muss Werder eben erst hin. Und deswegen, also ich würde mir keine grauen Haaren wachsen lassen, denn Reisende soll man nicht aufhalten.
So einfach ist Fußball, oder?
Das Komische ist eben aus jetzt meiner Werder-Fansicht, du hast vorher Ole Werner da gehabt, der ist zweimal fast im europäischen Wettbewerb gelandet und hat aber eine Mannschaft hinterlassen, von der niemand irgendeinen Spieler haben wollte. Also wir haben keine Angebote bekommen für irgendwelche Spieler. Romano Schmid wurde jedes Jahr gehandelt als, ja, vielleicht bringt der eine höhere Ablöse ein, kam nicht. Und jetzt hast du eine richtig schlechte Saison gespielt und jetzt wird gefühlt die halbe Mannschaft gejagt und teuer verkauft. Das ist so absurd eigentlich. Also Ole Werner hat vorher hinterlassen eine gefühlt überalterte Mannschaft mit zu langsamen Spielern insgesamt so im Schnitt, wo wirklich kein Spieler irgendwo irgendwelche Begehrlichkeiten weckt. Aus der Not heraus werden junge Spieler eingesetzt, wie das oft dann so ist. Und auf einmal generieren die einen Marktwert, der dafür sorgt, dass jetzt in dieser Saison leider einige Leistungsträger weggehen werden, aber auf einmal der Verein plötzlich total handlungsfähig ist. Also eine ganz komische Situation.
Ja, es ist eine komische Situation, aber da siehst du auch mal, wie schnell sich das ändert. Du hast so oft Mannschaften, von denen du sagst, die sind völlig überaltert und dann hast du 4, 5 Spieler, die frischen Wind reinbringen und sagst, die Stimmung und die Mischung ist ja perfekt und so weiter und so fort. Also das geht so wahnsinnig schnell, das ist mir dann fast auch ein bisschen atemlos. Man darf aber auch nicht vergessen, dass dieser schnelle Wandel dann auch oft umgekehrt wird. Zum Beispiel ist ja momentan bei Hertha BSC nach dieser 6:1 Klatsche der Haussegen hängt da in einer Weise schief. Das ist schon ein bisschen unschön. Viele fordern jetzt, dass der Trainer rausgeschmissen wird, der gar nicht so wahnsinnig viel kann für die Misere. Dann hast du so den Sportchef Weber, der sagt, ja, man muss auch gucken, wo wir herkommen. Wir sind ja vor 3 Jahren auch mal abgestiegen. Was auch ein bisschen flau ist, weil sie ja wirklich wahnsinnig viel Geld reingepumpt haben in diese Mannschaft. Also da merkt man richtig, wie viel Glück das natürlich auch ist. Weißt du, bei Hertha hätte es ja sein können, du holst diesen Cuisance oder verpflichtest ihn weiter, du hast Fabian Rehse als einen der Starspieler der zweiten Liga, du bist wahnsinnig gut besetzt und diese Mannschaft funktioniert einfach nicht. Und dann denke ich manchmal, wie sollst du es ahnen? Also Klaus Allofs zum Beispiel war ja auch, das darf man nicht vergessen, bei Werder Bremen ein richtig guter Sportdirektor und ein richtig guter Kaderplaner. Und jetzt hast du das Gefühl, bei Fortuna Düsseldorf hat er 10 von 10 Nieten gezogen, ne, an der Losbude. Und das ist dann irgendwie, weiß nicht. Also dann würde ich gar nicht sagen, Klaus Allofs ist per se einfach ein schlechter Manager.
Ja, ich finde auch, man kann überhaupt nicht mehr entscheiden, was man von Sven Mislintats Arbeit halten soll, der wirklich einen großen Namen hatte, jetzt auch im Moment sich einen Himmelfahrtskommando nach dem anderen angetan hat und da wirklich auch wieder kein großes Glück hatte bislang.
Ich habe noch mit ihm gesprochen, kurz bevor Fortuna Düsseldorf übernommen hat und er sagte natürlich auch, also da wartet jetzt viel Aufbauarbeit, aber diese Aufbauarbeit in sämtlichen Konzepten von Sven Mislintat und von Fortuna wird niemals dritte Liga gestanden haben. Ne? Die haben gedacht, vielleicht geistern sie jetzt nochmal 2 Jahre in der zweiten Liga rum und dann ist es auch okay und dann machen wir irgendwann wieder einen Angriff. Also, dass man Daniel Thun rausgeschmissen hat, das wirst du natürlich als Werneraner auch nochmal besonders wissen, aber der so beliebt war, der so integer war, der so eine Galionsfigur bei Fortuna war und holt sie danach Markus Anfang. Ich habe selten einen größeren Downgrade erlebt als da. Gut, das ist dann auch Fortuna. Gibt den schönen Spruch, wir sind Fortuna, wir können alles. Mhm. Das kann man uns ins Negative diesmal drehen. Übrigens, wir müssen nochmal über eine andere Personalie reden, denn es gibt einen Nachfolger für Marie-Louise Ether bei Union Berlin. Ja. Und zwar ist es der Meistertrainer des FC Thun, Mauro Lustrinelli. Und da muss ich echt sagen, da bin ich schon allein von dem Namen so ein bisschen angefixt. Da habe ich so gar keine Assoziation zu so einem Fußballtrainer, eher so ein italienischer Nouvelle Vague-Regisseur, der mit Gudrun Enslin und Alain Delon das Sequel zu Außer Atem gedreht hat oder irgendwie sowas. Das finde ich einen richtig geilen Namen. Und ich habe mich dann gleichzeitig nochmal mit dem FC Thun beschäftigt. Die sind ja sensationell Schweizer Meister geworden. Aber weißt du, was ich so absurd finde? Warum hat der FC Thun keinen Fisch als Maskottchen? Die haben einen Biber. Nee, ein Murmeltier.
Ja, ich kann grad, Murmeltier. Ich bin gerade abgelenkt, weil ich muss mir, glaube ich, mal die Filmografie von Gudrun und Enslin jetzt aufrufen, hier eben, während, bevor wir weiterreden. Ja, pass auf, ich habe ganz gemeine Assoziationen gehabt oder Gedanken gehabt, weil ich gedacht habe, okay, kann man sowas verpflanzen, so ein mega Überraschungserfolg in Thun? Das ist doch ganz oft so, dass dann so ein Trainer ganz, ganz schnell, ganz kurz gehypt wird und irgendwo hingeht, wo er dann überhaupt nicht funktioniert.
Ja, das
ganz
oft. Das habt ihr mit Horst Steffen doch auch erlebt. Horst Steffen hat aber auch nicht funktioniert. Wo alle dachten, in Elversberg, der ist so ein Crooner und der hat's. Und dann sieht man, es liegt nicht an Horst Steffen, sondern es liegt an Ole Boog. Und jetzt merkt man, es liegt nicht an Ole Boog, sondern einem neuen Trainer, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der aussieht wie so ein Münsteraner Langzeitstudent. Fand ich auch irgendwie ganz gut. Ich will nur sagen.
Aber ist das nicht unfair?
Was ich nur sagen will, ist, Berlin ist eine Mannschaft, die kann sich, glaube ich, freuen. Das ist so ein wahnsinnig begeisterungsfähiger Typ. Ich habe den auch gesehen bei der Meisterfeier des FC Thun. Ich meine, das weiß man ja spätestens seit diesem Video, das von dem Schalker Aufstiegshelden kursierte, da in der Ägäis oder im Mittelmeer, wo Edin Dzeko hinter den Turntables stand, ne? Und einfach irgendwelche Knöpfe drehte und es überhaupt nichts mit dem Sound zu tun hatte. Aber alle dachten, oh, das ist ja Paul Kalkbrenner in kurzen Hosen. Dann sahst du den Lustrinelli eben auch, wie er so richtig den mentalen Turbo angeworfen hat und auf der Meisterfeier so richtig Party gemacht hat. Also da kann man sich zumindest auf jemanden freuen, der, glaube ich, in den Eckkneipen von Köpenick auch daheim sein wird. Also auf den könnte sich freuen, ist eine richtig gute Personalie, finde ich.
Sehen wir das eigentlich zu eng, wenn, jetzt mal ganz kurz der Rückschlenker bei Werder Bremen. Ich habe Jens Day erwähnt, einer der wirklich herausragenden Mittelfeldspieler dieser Saison, der dem Vernehmen nach Hoffenheim will und dort einen Vierjahresvertrag unterschreibt. Sehen wir beide das als Fußballromantiker zu eng, dass wir sagen, da geht man doch nicht hin, wenn man so eine herausragende Saison gespielt hat und sich eigentlich wahrscheinlich auch andere Vereine aussuchen könnte, dann gehst du doch nicht 4 Jahre nach Hoffenheim.
Wirf dich doch nicht so weg. Du kannst doch nicht nach Hoffenheim gehen, wenn du irgendwie noch ein bisschen was mit deiner Karriere erreichen willst. Natürlich, die starren jetzt auf die Tabellensituation und wahrscheinlich wird es wahnsinnig viel gute Kohle geben bei der TSG, aber trotzdem 4 Jahre und dann ist er, glaube ich, irgendwie mental schon 39 und glaube ich 33 oder 31 am Vertragsende. Ich kann es echt nicht verstehen, aber keine Ahnung. Also die Wege sind immer unergründlich. Dann sagen die Leute, sie wollen den nächsten Schritt machen, dann gehen sie nach Wolfsburg oder nach Paderborn oder nach Wien-Wiesbaden oder eben nach Hoffenheim. Ich kann es nicht nachvollziehen. Es ist mir ein totales Rätsel. Kannst du, also wenn du nur auf die Kohle starrst, dann kannst du natürlich sagen, du machst wie Julian Draxler und gehst zu irgendeinem komischen katarischen Fantasieverein und sagst, komm, ich cash jetzt einfach mal richtig ab und mache noch eine Sky-Doku und dann ist Schluss.
Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil er hat vorher noch gesagt, ja, es kann beides sein. Es kann sein, dass ich wirklich mich jetzt gegen einen Wechsel entscheide und dann noch sehr, sehr lange hier für Werder Bremen spiele oder aber ich entscheide jetzt dann doch, dass ich was Neues machen möchte und dass dann die Entscheidung ist, Wechselwunsch hinterlegen, unbedingt zu Hoffenheim zu wollen.
Da wirst du doch selbst von Clemens Fritz erstmal ausgelacht, weil du denkst, du machst einen richtig guten Gag oder beantwortest die Instagram-Frage. Der Woche.
Zu also, dem
Hoffenheim? Bitte, mein Lieber, jetzt lachen wir beide mal drüber und dann sagst du mal, wohin du wirklich willst. Aber man kann ja so ein bisschen feststellen, dass jetzt gerade schon wieder so ein bisschen so eine heiße Phase dieser Transfergeschichten ist. Also man merkt richtig, die Bundesliga ist vorbei und jetzt labern nicht alle Leute wieder voll. Guck mal, der wechselt dahin, der ist eine Option da. Mio Backhaus, der geht zu Freiburg, der und da und der ist abwanderwillig und so weiter. Selbst bei Arminia Bielefeld überschlägt sich jetzt alles, ne? Und du kannst dich erinnern an den Noah Sarenren-Basé, der diese Fahrkarte im Finale geschossen hat. Der wechselt jetzt zu Waldhof Mannheim. Ich habe dann auch vergessen, der war mal als totales Juwel gehandelt bei Hannover 96. Da haben die alle gedacht, das ist irgendwie mindestens der neue Leroy Sané. Und jetzt geht er zu Mannheim. Wie es so schön heißt, life's a journey, not a destination. Ne? Kann ja sein, dass es nochmal richtig abgeht, aber der ist auch schon 29. Ich habe gedacht, das ist so ein junger Spieler wie Dennis Undav oder so, der von Nagelsmann, glaube ich, auch noch geschont wird, weil er so jung ist.
Ja. Also es ist manchmal auch erstaunlich, wie schnell sowas geht, wie schnell du musst wirklich als Spieler die Welle erwischen. Ne? Du musst im richtigen Moment dann eben auch wirklich dich für einen Wechsel entscheiden. Und es gibt wirklich viele Beispiele von Spielern, die einfach in dem Moment dann doch nicht gewechselt sind und 2 Jahre später war die Karriere quasi fast vorbei, weil sie dann irgendwie dann doch keine so gute Saison mehr hatten. Das muss man auch bedenken. Also vielleicht ist das auch alles etwas schwieriger und unübersichtlicher, als wir beide uns das vorstellen.
Krasser Themenwechsel übrigens nochmal ganz kurz. Ja. Ich habe nochmal nachgeschaut, das Maskottchen des FC Thun ist das Murmeli Müngu. Und jetzt kommt das 2 Meter große und flauschige Murmeltier wurde Mitte Juli 2024 als offizieller Teamzuwachs vorgestellt. Finde ich auch
Moment,
schön.
Moment, das google ich jetzt sofort, um zu wissen, wie ist es ein Hamster, ein Biber, was ist das?
Ja, ich glaube, es ist ein Murmeltier.
Ein Murmeltier, okay.
Wie Punxsutawney Phil, aber eben ein Murmeltier. Warum kein Fisch? Thun, Fisch, wäre doch super gewesen. Warum lässt man so eine Chance? Ich verstehe das auch aus Marketinggründen nicht.
Hobbys, Tanzen, Menschen zum Lachen bringen und Fußball.
Ich glaube, jedes Maskottchen der ersten, zweiten, dritten Liga.
Es begeistert vor allem Familien und Kinder im Stadion in der Stockhorn Arena und ist auch als Mini-Müngu-Plüschfigur erhältlich.
Was für ein Quatsch, ne?
Das hättest du jetzt nicht gedacht, ne?
Ja.
Ja, absolut.
Wir müssen mal noch einen Riesenaufreger, nämlich über den FC Southampton reden und den deutschen Trainer Tonda Eckhardt. Ey, Tonda Eckhardt ist so ein Name, den du sonst denkst, der kommt bei Ottfried Preisser bei Krabbert vor, als einer von den Müller-Jungs, die vom bösen Müller verhext werden und irgendwie an Silvester sterben müssen. Auf jeden Fall ist es so, dass Tonda Eckhardt ist quasi mit dem FC Southampton aus den Aufstiegs-Playoffs verbannt worden. Das hat die English Football League, also die EFL, verkündet. Es gab dann noch eine Berufungsverhandlung mit den Saints. Es ist auf jeden Fall so. Der FC Southampton und insbesondere Tonda Eckhardt hat offenbar seinen Co-Trainer zum Spionieren gebracht. Und zwar nämlich vor dem ersten Halbfinale gegen den FC Middlesbrough ist der Typ dann offenbar am Trainingsgelände vorstellig geworden, hat ein bisschen gefilmt, hat sich dann nochmal in die Büsche geschlagen und so weiter und so fort. Mhm. Ich muss gestehen, dass ich diese Strafe total unverhältnismäßig finde. Ey, du hast 150.000 Spione jedes Wochenende in der Bundesliga. Du hast Drohneneinsatz. Du hast Leute, die einfach mal noch einen Fuffi extra kriegen, damit sie mal gucken und schauen und durch einen Zaun Linsen und dann wirst du von den Aufstiegs-Playoffs ausgeschieden. Und ich finde, ehrlich gesagt, Southampton hat dann nämlich gesagt, das stünde im krassen Missverhältnis zu allen bisherigen Sanktionen in der Geschichte des englischen Fußballs. Und das stimmt. Wenn du siehst, Man City hat beschissen ohne Ende, Financial Fairplay und so weiter und so fort und kriegen eine Bewährungsstrafe und Southampton ackert die ganze Saison über und dürfen jetzt nicht mehr mitmachen? Also absurd, völlig absurd.
Tonda Eckhardt ist ja in Deutschland ein sehr unbeschriebenes Blatt. Das ist seine erste Cheftrainerstelle da in Southampton. Ist eigentlich als Co-Trainer geholt worden. Und wenn du schon über Tonda Eckhardts Namen redest, weißt du, wie sein Vorgänger hieß?
Jetzt kommt's.
Will Still.
Auch sehr schön. John Doe, Will Still.
Will Still. Wie klingt denn Will Still? Was ist denn Will Still? Klingt
wir begrüßen unseren Cheftrainer Will Still.
Will Still!
Sehr schön. Aber auf jeden Fall, Tonda Eckhardt war, glaube ich, vorher nur Nachwuchstrainer bei Köln und bei Bayern und ist dann einfach mal zack.
Und bei Red Bull Salzburg.
Igittigit.
Und bei RB Leipzig. Gittig. Und bei Bayern.
Ja, okay.
Und bei Barnsley und bei Genua. Der war überall nur ganz kurz.
Naja, gut. Okay. Auf jeden Fall hat er gesagt, er hätte keine Ahnung gehabt, dass Spionage verboten ist. Finde ich auch total geil. Und dann gab es eine Pressekonferenz, wo ein Journalist ihn gnadenlos gefragt, are you cheating oder are you a cheater? Und dann merkst du richtig, wie Tonda Eckhardt wirklich die kompletten Gesichtszüge gefrieren und er einfach rausgeht.
I don't know, but are you a cheat?
Thank you very much.
Let's show some respect. Let's show some respect, that's all we are.
Ja, dann gab es tatsächlich einen riesen Aufriss und Southampton steht hier so ein kleines bisschen, ja, wie soll ich sagen, mittellos natürlich da und bekommen zur nächsten Saison auch noch 4 Punkte zusätzlich abgezogen. Das ist schon ganz schön bitter, muss ich sagen.
Man muss dazu sagen, noch in England gilt natürlich auch gerade diese Schwelle von der Zweitklassigkeit zur Erstklassigkeit. Das ist das, womit du ans ganz, ganz große Geld kommst. Ne? Das ist wirklich ein Quantensprung, wenn du diesen Aufstieg schaffst am Ende. Und sie sind halt in den Playoffs sehr, sehr weit gekommen. Sie haben unter Tonda Eckhardt, wie gesagt, erste Cheftrainerstelle, haben sie eine richtig gute Saison gespielt, sind Vierter geworden. Ja, dann so diese Saison zu beenden, weil irgendeiner von dir mit dem Smartphone hinterm Baum steht und ein Video macht, das wirkt aus unserer Sicht sehr, sehr merkwürdig.
Ja, absolut. Also da habe ich auch gedacht, irgendwie ist das so normal, dass noch ein bisschen gespeckert wird und dann fliegst du einfach komplett raus. Ich glaube, ich würde jetzt auch, wenn ich Tonda Eckhardt wäre, jeden Morgen schweißgebadet aufwachen und denken, ey, was für eine Scheiße. Und hätte ich mir die Statuten mal ein bisschen früher angeschaut. Mein Lieber, wir müssen mal kurz über den FC Bayern reden. Ja. Es gab ja dieses Husarenstück am Wochenende, über die alle lachen. Also das Verhältnis zwischen 1860 München und dem FC Bayern ist ja ohnehin sehr, sehr speziell. Mhm. Ich glaube, bei 1860 München sieht man sich immer auch noch auf Augenhöhe, obwohl es in den letzten Wochen und Monaten ganz viele ziemlich ekelhafte Interviews mit Bayern-Verantwortlichen gaben, wo über 1860 München hergezogen worden ist. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel dieses Interview gesehen hast, entweder mit Rummenigge oder mit Uli Hoeneß muss es gewesen sein, wo erzählt wurde, wie ein 60-Funktionär zu den Bayern gekommen ist und seine Hosen runtergelassen hat, um zu sagen, wir stehen nackt da und wir sind pleite und sie müssen uns helfen. Sowas zu erzählen, fand ich schon absolut unanständig. Und deswegen möchte ich mal sagen, ist das Verhältnis, glaube ich, gerade zwischen 1860 München und dem FC Bayern angespannt. Und es war schon ganz schön, dass in der dritten Liga der ganze 60-Block nach der Pleite von Bayern gegen PSG immer nur gerufen hat, Champions League Versager FCB. Wir hören mal ganz kurz rein. Und dann gab es jetzt diese wunderbare Situation bei der Meisterfeier auf dem Marienplatz, die ja ohnehin immer atmosphärisch wie so eine Urnenbeisetzung ist. Da war es dann so, dass ein riesiges, riesiges Vereinswappen ausgerollt wurde. Aber es stand eben nicht FC Bayern München oder FC Bayern München e.V. drauf, sondern FC Bauern, Hurensöhne und ansonsten natürlich die altbekannte Raute. Und Stefan Lehmann, der Stadionsprecher, der sah das von oben und konnte natürlich nicht sagen, ey, die 60er-Schweine, die haben uns jetzt irgendwie was angehext, sondern bitte rollt das Ding doch mal ein, ihr könnt ja alle nicht sehen. Das fand ich schön.
Ist das nicht der feuchte Traum einer jeden Fanszene, sowas zu schaffen, so ein Scoop, so ein Ding unterzubringen, das dann live im Fernsehen zu sehen ist? Dann müssen sie wirklich verschämt gucken, wie sie das reparieren bei den Bayern. Mehr geht doch eigentlich gar nicht, was du dem Erzrivalen reinwürgen kannst.
Nein, das muss man aber wirklich sagen, das ist quasi die Königdisziplin und es ist auch, muss man sagen, so wahnsinnig viel fantasievoller als das, was du sonst möglicherweise an Rivalitäten machst. Beispielsweise, dass du Fahnen anzündest oder wir hatten ja diese unschönen Geschichten bei Dresden gegen Hertha, wo dann eine Fahne geklaut wurde und alle sich die Köpfe eingeschlagen haben. Das ist so viel fantasievoller, lustiger, friedlicher und gleichzeitig so vernichtend. Also ganz ehrlich, wenn ich die Münchner Fanszene wäre, die Bayern Fanszene wäre, ey, ich würde im Strahl kotzen. Also mal abgesehen davon, dass am Marienplatz jetzt ohnehin, glaube ich, wenig Ultraszene war, sondern sehr, sehr viele Touristen und Leute, die eh mal in München waren und bei TripAdvisor dann nochmal 2 Stunden auf dem Marienplatz gebucht hatten. Und trotzdem, das ist echt maximale Demütigung und dass das, muss man sagen, so funktioniert, ist fantastisch. Neidlos muss man anerkennen, das ist richtig, richtig spektakulär.
Ja.
Und das ist so eine halb gute Vorbereitung aufs Pokalfinale. Ich muss ja sagen, meine Temperatur bei diesem Finale ist bei minus unendlich. Ich bin mir 100%ig sicher und ich möchte mich gerne nächste Woche darauf festnageln lassen, dass es ein mega langweiliges Finale wird. Ich bin mir ganz sicher, dass der VfB Stuttgart bei aller Sympathie, das wird nicht hinhauen. Ich glaube, dass sehr, sehr schnell klar sein wird. 2-3-0 wird stehen. Ja, es wird, glaube ich, kein wahnsinnig spannendes Finale. Sage ich einfach mal voraus.
Wir müssen an dieser Stelle übrigens hinweisen, für die großen Fans der Auftrittsmusik von Frimpong Dümmerenke, der ist heute auch nach wie vor nicht da. Was vermutest du heute, wo er ist? Du hast immer so krude Theorien.
Ach, ich sag ja immer, ohne dass ich weiß, wo es ist, sage ich immer Bumsurlaub in der Schinkenstraße. Aber ach, wahrscheinlich ist das so ein Bildungsurlaub. Der ist jetzt wahrscheinlich irgendwie in Siena in so einer Ausstellung und guckt sich Caravaggio an oder sowas. Ah, das ist ja spannend hier. Schau mal, hier ist auch nochmal ein ganz feiner Pinselstrich und so weiter. So schätze ich hinein.
Ja.
So schätze ich hinein.
Also die Frimpong Dümmerenke Musik wird es heute leider nicht geben. Im Übrigen auch nicht die, ist euer Verein auch Kleinmusik, denn wir haben letztes Mal gar nicht gelost. Und wir haben auch diesmal, wir losen einfach heute auch wieder nicht, oder? Und machen dann erst weiter,
Wir drehen heute? Nein, komm, es ist doch egal. Dreh das Glücksrad. Komm, wirf's an. Tim ist auch ersetzbar. Das ist nur eine Nummer.
Okay, dann muss
ich es aber erstmal
hier rausholen, das Glücksrad. Komm. Moment. Wo habe ich das denn? So, okay. Gut, du bist bereit? Dann dreh ich. Und jetzt möchtest du wohl wissen, wen du hast, oder?
Ja.
Pass auf, ich glaube, Hessen, ehemaliger Profiverein, hatte einen Firmennamen im Vereinsnamen, VfR Bürstadt.
Der VfR Oli Bürstadt. Ja, da würde man auch gerne, was das ist. Das steht wahrscheinlich für Oberlippenbart.
Ja.
Nein, ich verbinde sogar ein kleines bisschen damit. Die haben eine wunderschöne Anzeigentafel. Ich weiß nicht, ob die noch steht. Auf jeden Fall freue ich mich sehr über den VfR Bürstadt. Ist zwar wieder Hessen, weil wir ja gerade erst den FSV Frankfurt hatten, aber es ist einfach auch ein wunderschönes, das mindest drittbeste Bundesland. Also von daher freuen wir uns sehr auf den VfR Oli Bürstadt. Und ansonsten habe ich noch ein bisschen Leserbriefpost. Und es sind gar keine Fragen, sondern die Frage oder beziehungsweise der Aufruf, den du geteilt hast, dass du gesagt hast, bitte, liebe Leute, schickt uns doch nochmal Aufnahmen, Sport- und Musikaufnahmen von Dietmar Schott, von Kurt Brumme, von den ganzen alten Hörfunkheroen. Das hat wirklich ein großes, großes Feedback gebracht und wir werden in einer der nächsten Ausgaben mal nochmal ein kleines Potpourri. Du hast ein paar bekommen und man stellt eben fest, dass doch gerade die ältere Generation, zu der wir ja auch inzwischen gehören, die fidelen Senioren, die rüstigen Senioren, die mit Grano Fink und Doppelherz noch gut über die Runden kommen, die können sich noch erinnern an die alten Stimmen und vermissen auch wirklich ein bisschen die Unaufgeregtheit früherer Jahre. Also ich habe das gerade nochmal so gedacht, wie wahnsinnig der Turbo angeworfen wird, wie es immer heißt, das ist ja Wahnsinn, unglaublich, selbst wenn es um eine zweite oder Drittligapartie ging. Also die dritte Liga mit Duisburg und so weiter, da ist Christian Straßburger, ich habe gedacht, ich muss ihn an eine Herz-Lungen-Maschine anschließen, weil er schon mal wieder nur so rumgebrüllt hat. Will sagen, die unaufgeregte Art, die hat ganz, ganz vielen Leuten gefallen und gerade Dietmar Schott ist einer, der, glaube ich, irgendwie auch vielen Leuten noch in Erinnerung geblieben ist. Unter anderem, was ich total lustig finde, Dietmar Schott hatte einen Auftritt in der legendären Radiokonferenz, wo sich Günter Koch vom Abgrund gemeldet hat, wo Manni Breukmann die Ostseeanrainer aus Rostock gefeiert hat. Dietmar Schott ist auch dabei und weißt du wie? Er war der Moderator und meldet sich mit einer Verkehrsmeldung. Zwischendurch in der spannendsten Situation kommt der klassische WDR-Verkehrsmeldung. Es war fast wie bei Mann spricht Deutsch, wo permanent die in Italien sind und Bayern 3 diese Fernsehsendung, die Servicewelle von Bayern 3.
Ich finde, so. aus den ganzen alten, ich habe schon ein paar, ich habe glaube ich 5 oder 6 alte Sendungen bekommen tatsächlich von euch, also herzlichen Dank dafür. Und ich glaube, ich schneide einfach ein paar Sachen raus, die wir nächste Woche mal einspielen. So ein paar richtig nostalgische Ausschnitte aus Sport und Musik aus den späten 70er Jahren.
Ach, herrlich, herrlich. Also ich würde mir vor allen Dingen Jochen Hageleit wünschen, der ja wirklich mein absoluter Lieblingsreporter ist, der auch gerne immer an der Trainerbank stand. Also es wäre sehr schön, wenn der dabei wäre. Und Werner Johansen natürlich. Und
Walter Johansen.
Alter. Werner Johansen, vielleicht war Werner.
Es gab Walter, ja. Und es gab Walter Johansen in, ich glaube, beim Südwestfunk, und es gab Wilhelm Johansen in Bremen. Beides.
Aber Werner gar nicht, ne?
Nein, so überhaupt nicht.
Genau, und Rudolf Schott und natürlich Werner Breukmann. Diese legendären Radioreporter, den werden wir alle hören. Also Arne schneidet uns ein kleines Potpourri zusammen. Ansonsten freuen wir uns jetzt auf das Pokalfinale. Wir freuen uns nicht. Ich freue mich nicht darauf. Es kann ja sein, dass sich Manuel Neuer im Pokalfinale noch verletzt und dann wird Oliver Baumann wieder die Nummer 1 und dann kann er wieder sagen, Julian Nagelsmann vertraut mir. Und wir, liebe Freunde, wir vertrauen euch, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn genau. Deutschlands viert- oder fünftbester Podcast zum Thema Fußball wieder dabei ist. Aber diesmal pünktlich dann wieder am Donnerstag. Das wird schön. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss.
Also in diesem Sinne, bleibt's gesund. Alles Gute und bis demnächst. Danke.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL Plus. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.